Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker. Folge 3. Streng dich an.
Andere schaffen es doch auch. Hallo Carsten.
Hallo Sophie.
Wie schmeckt das Leben?
Sommerlich süß.
Sehr gut.
Und bei
Carsten,
dir?
Ja, bei mir auch. Ich habe uns Besuch mitgebracht.
Yippie! Yay. Da freue ich mich. Wen hast du denn mitgebracht?
Christian Schenk ist bei uns zu Besuch. Oh. Hallo Christian.
Schöne Grüße aus, ja, im Moment bin ich gerade in Berlin.
Ja, wir sind alle in Berlin, aber können uns leider nicht so richtig persönlich sehen, aber wir sehen uns immerhin so ein bisschen, also jeder so, wie er kann, würde ich mal sagen. Christian, ich stelle dich mal ganz kurz vor und ja, also für alle die, die ich nicht kenne, das könnten gar nicht so viele sein. Du bist ja Olympiasieger, hast 1988 die Goldmedaille im Zehnkampf geholt, was ich mir wirklich immer überhaupt nicht vorstellen kann, wie das geht. Aber gut, du hast ja dann auch deine Sportlerkarriere übertragen in, ja, du hast ja dann diese Wendezeit mitgemacht, wo du eben auch noch von DDR-Kader in wahrscheinlich BRD-Kader übergegangen und die nächste Olympiade auch noch mitgemacht hast. Ja, und dann bist du dem Sport nach deiner aktiven Karriere soweit treu geblieben, weil du ja viel moderiert hast im Sportbereich, Sendeformate mit betreut und auch entwickelt hast fürs ZDF und auch wirklich große Moderationsformate gemacht hast. Aber das reicht noch nicht. Du hast auch als Paratrainer für Leichtathletik brilliert und dann eben jetzt zum Schluss auch noch das Inklusionsfestival in Rostock mit dem All-Inclusive-Verein ins Leben gerufen. Ein Festival, das jetzt zum dritten Mal stattgefunden hat. Dazu werden wir später auch noch genauer kommen. Ja, du bist also in all deinen Sachen sozusagen ein Zehnkämpfer, wenn man so will. Du hast viele Disziplinen. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Hallo Christian, auch von meiner Seite aus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Genau, und wir starten ja immer mit so einer kleinen Alltagsanekdote, die kommt heute von Carsten.
Oh ja, ich bin heute dran. Wir haben heute so ein bisschen das Thema Leistung und da erinnerte ich mich an mein Studium. Also ich habe in der Zeit von 2002 bis 2010 Wirtschaftsrecht studiert und damals war das mit der technischen Ausstattung, also assistive Technologie in Computern noch nicht so weit her. Und wie das halt mit so einem FH-Studium ist, man schreibt ganz viele Klausuren. Und darum habe ich mich auch bemüht damals, sehr stark. Aber wenn man sich so ein Setting vorstellt, großer Hörsaal, 150 Menschen, die Klausuren schreiben und ich am Rande bei der einzelnen Steckdose mit meinem Laptop zu kleinem Bildschirm, mangelnder Sprachausgabe, also es war rein vom Handling her kaum machbar, so juristische Klausuren zu schreiben. Deshalb habe ich mich dann irgendwann mal um einen Nachteilsausgleich bemüht und bin dann da mit dem Prüfungsamt in den Austausch gegangen und bekam dann auch eine Extralösung. Die sah wie folgt aus. Herr Otto ist von den Klausuren befreit und bringt seine Prüfungsleistungen als sozusagen Ersatz mittels einer mindestens 25-seitigen Hausarbeit zu einem Spezialthema. Und falls dies die Professorin der Professor wünscht, zusätzlich einer einstündigen mündlichen Prüfung über den gesamten Inhalt der Semestervorlesung. Das Ganze nannte sich dann Nachteilsausgleich. Wie man sich vorstellen kann, der Aufwand war um ein Vielfaches höher, als so eine Klausur zu schreiben. Und hatte dann spaßerweise Folgendes zur Folge. Habe immer meine Semesterferien für die Hausarbeiten und die mündlichen Prüfungen benutzen dürfen. Und wenn ich dann im neuen Semester dann auf meine Kommilitonen traf, unterhielt man sich halt, was hast du denn in dem und dem Fach gehabt? Und immer wenn ich dann sagte, ja, ich habe zum Beispiel in BGB eine 2, guckte man mich an und sagte, ach so, ja, stimmt, du hast ja auch die Klausur nicht geschrieben. Ja, also so viel zum Thema Leistung messen und Nachteilsausgleich.
Aber schön, dass es auch Nachteilsausgleich heißt. Das ist ja wirklich, also in dem Fall mal sprichwörtlich zu nehmen irgendwie. Es ist ja nicht zu fassen, ne?
Ja, war, sag mal so, für mein Lernen war es im Grunde gut. Aber natürlich für die Geschwindigkeit, wie man dann sein Studium macht und zusätzlich noch mit der Sehbehinderung, war es schon ein ziemlicher Aufwand. Ja, also ich habe, glaube ich, viel intensiver studiert als viele andere meiner Kommilitonen.
Ja, Christian, das kennst du auch, oder? Solche Vorurteile, wenn man irgendwie seine Leistung nicht so richtig angemessen gewürdigt wird, oder?
Natürlich ist das zum Zeitpunkt immer verschieden. Wenn du so ein Teenie bist und willst Leistungssportler werden und du kriegst es nicht anerkannt, ich glaube, das kennt jeder, ist man unzufrieden, instabil, unsicher. Jetzt, wo man ein bisschen älter ist, da erwartet man natürlich irgendwie etwas, aber sein Ziel nicht zu erreichen, fällt mir schon schwer. Gebe ich zu. Ja, das ist schon, also, aber es gibt natürlich dann immer Bemerkungen durch meine Krankheit, die ich hatte. Bei mir waren es ja so schizoaffektive Störungen mit Depressionen. Da wurde ich eben als verrückt dargestellt und das fand ich dann nicht lustig, wenn du darauf, ich sag mal, so ein bisschen runtergebrochen wurdest. Aus dem wird wohl nichts mehr.
Ja, ja, das ist ja auch, ja, total verständlich, dass das nicht witzig ist.
Was ich so da auch so bei dir so ein bisschen raushöre, Christian, du hast gerade von deinem Ziel gesprochen. Wie es mir damals so ging, war, dass ich so gemerkt habe, ich habe mich irgendwie maßstabslos gefühlt. Ja, also ich habe zwar die für mich gute Note erreicht, aber irgendwie hatte das durch dieses Feedback immer so einen bitteren Beigeschmack von wegen, naja, aber eigentlich, wenn man es real messen würde, wäre es ganz anders.
So was Gönnerhaftes auch, ne?
Ja, so nach dem Motto, ja, die hast du ja bloß bekommen, weil du. Ja, also das war für mich so, also gerade diese Thema, woran messe ich eigentlich meine Leistung? Ja, also da musste ich mich sehr, sehr hart dran gewöhnen, dahin zu kommen, zu sagen, bin mal mein eigener Maßstab.
Ja, und das ist ja, glaube ich, auch immer genau das Thema. Also wenn man immer der oder die Einzige ist, dann fehlt eben dieser Maßstab und ne, eben oder eben einfach diese Diversität oder dieser Fächer, den wir eigentlich ja gerne hätten, dieses von bis. Und dann ist es ja auch so, dass dann entweder die Leute dich nur mit Samthandschuhen anfassen oder gar nicht mit dir sprechen wollen, weil sie Angst haben vor Berührungen, Ängsten oder sonst was. Oder eben, ja, paternalisierend irgendwie sind und ein bisschen so großherzig tun, ne?
Ja, da würde mich interessieren, Christian, wenn ich dich fragen darf. Du warst ja der Beste der Besten. Es gab ja eine Zeit lang niemanden, der besser in deinem Sport war als du.
Na, bei einem Wettkampf. Also bei einem entscheidenden Wettkampf, also genau. Bei der Oscar-Verleihung wurde ich eben nicht gewählt, sondern ich habe in diesen 36 Stunden 7-mal eine Bestleistung gemacht. Und das, bei uns heißt es ja immer, das Abrufen von Bewegungsmustern in Stresssituationen, das konnte ich, weil ich sehr gut vorbereitet war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 19 Jahre geübt und habe so eine gute, auch psychische und mentale Vorbereitung gehabt, dass ich mich auf diesen Wettkampf gefreut habe und nicht vor Starrheit stehen geblieben bin. Jetzt haben beispielsweise die deutschen Leichtathleten und Leichtathleten in Paris haben keine 5% eine Bestleistung gemacht bei dem Höhepunkt des Lebens. Und das würde eigentlich bei einer Prüfung heißen, nicht bestanden.
Ja.
Und so klar muss man eben auch das mal ansprechen. Da gibt es dann trainingsmethodische Fehler und da gibt es persönliche Gründe. Aber dieses, was ich gemacht habe, war ja, dem Optimum nahe zu kommen. Ne? Ich hatte eben 10 Möglichkeiten, da gab es technische Disziplinen, da habe ich beispielsweise Stabhochsprung habe ich mit Sergej Bubka trainiert, weil es eben der Beste der Welt war, weil ich einfach von dem lernen wollte. Und mir wurde das eben offeriert, weil ich auch einfach gefragt habe. Und dieses Maß hatte ich immer, meistens eine halbe, ganze Generation älterer im beruflichen Leben, dass ich die gefragt habe, wie seid ihr eigentlich so gut geworden? Das ist eben auf der einen Seite ein, ja, was glaube ich, wie so ein Kind, so ein Neugieriges, so Erfrischendes. Auf der anderen Seite habe ich eben verpeilt, dass ich für meinen Olympiasieg 19 Jahre geübt habe. Und ich wollte dann nachher eben beim ZDF oder bei der DKB, wollte ich in 3 Jahren oder ja, weiß ich, der beste Marketing-Experte sein oder der beste Sportmoderator. Das macht dich dann wirklich kaputt, dass du mal so erfolgreich warst und immer wieder diesen Anspruch hast, du willst dieses Schema erreichen. Und da, glaube ich, sind Psychologen, gute Menschen gefragt, bei denen die Hochleistungssport betreiben und dann in das Berufsleben übergehen.
Ja,
Ja.
kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, also meine Frage war ja die mit dem Blick, also als ich so gesehen habe, du Olympiasieger und so weiter, warum eigentlich nur einmal?
Ja, das ist gut. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich war circa 10 Jahre immer Top 4 in der Welt. Das ist sehr ungewöhnlich. Und ich habe dann 1992 war ja die Wende, dann eben neuer Trainer, neues Trainingsumfeld, marktorientiert, anderer Leistungsanspruch als in der DDR. Da war es ja, ich sag mal, marketingtechnisch Deutsch, die DDR. Die wollten einfach die DDR bekannt machen durch Sport. Und in Deutschland ist es ja ein ganz anderes Thema, da brauchst du den Sport nicht, um bekannt zu werden. Und ich habe dann 1992 bestimmt eine Viertelmillion investiert. In Trainingslager, in Trainer, in Physios, in Flüge, in Ärzte und weiß ich was alles. Und dann hatte ich meinen großen Qualifikationswettkampf in Götzis, so 3 Monate vor den Olympischen Spielen in Barcelona, wo ich ganz klar auf zwei aus war. Eins war unvorstellbar, der war zu gut, damaliger Athlet. Und dann hat man mir bei der 9. Disziplin ein bisschen medizinischen Schabernack getrieben. In welcher Form will ich jetzt mal noch gar nicht so genau benennen, ob das Absicht war oder unabsichtlich war. Auf alle Fälle war auf einmal meine gesamte Hand taub und ich
Oh.
musste den falschen Arm werfen. Und das ist natürlich dann schon eine Schwierigkeit. Worauf ich aber stolz bin, ist, mir wurde das Angebot gemacht. Wir hatten die Festlegung, dass die drei besten Athleten zu den Olympischen Spielen nach Barcelona fahren. Und ich war durch einen Ersatzwettkampf, den ich gemacht habe, bin ich Vierter geworden, also nicht unter den dreien. Und der damalige Präsident des Deutschen Olympischen Komitees, Professor Tröger, fragte mich: Christian, willst du nicht doch kommen? Wir ermöglichen dir das. Und dann habe ich gesagt: Wenn einer der dreien freiwillig zurücktritt, mache ich sofort. Aber dieses nicht. Das habe ich, es hat, ist natürlich keiner zurückgetreten. Ich hatte schon das Ziel, dass wir 1 Million, 1,5 Millionen in der Folge aus der Olympiamedaille vielleicht marketingtechnisch herausholen. Das war nicht erfolgt und der Arzt hat sich nie entschuldigt.
Krass.
Soweit dazu. Also das war wirklich ein absoluter Einschnitt
Ja.
in meinem Leben, der auch nie richtig angehört wurde. Aber das war auch noch ein bisschen, glaube ich, Ost-West-Konflikt.
Das glaube ich, ja.
Du hast ja gerade sehr schön gesagt, so die Leistungsanforderungen, also eigentlich der Zweck deines Sportes war in der DDR ein anderer als dann in der Bundesrepublik. Also DDR war ja, du sollst als Person Leistung bringen, im Sinne als Sportler. Ja.
Na, du solltest die DDR repräsentieren und die Bundesrepublik schlagen. Das war der klare Auftrag.
Genau. Und inwieweit hat sich das dann sozusagen von den Leistungsanforderungen jetzt nicht nur sportlich, sondern auf anderen Bereichen verändert, dann im Übergang in den BRD-Sport?
Also ich würde mal sagen, dass das Training qualitativ besser war im Westen. War mit mehr Spezialisten, mehr Technikmöglichkeiten. Aber quantitativ nicht. Also man hat immer gesagt, man braucht nicht so viel trainieren. Und da behaupte ich nach wie vor, dass das eigentlich die Basis ist. Wie ein Klavierspieler oder Klavierspielerin, wie auch im Sport. Du musst Umfänge machen. Also du kannst nicht abkürzen. Du kannst nicht 100 Meter abkürzen. Geht irgendwie nicht.
Da sind wir
Und
wieder bei den 10.000 Stunden, ne?
ja, genau, ne, was
Ja.
man so kennt. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mir sehr schnell, ich war damals mit Dr. Siegfried Wenz und seinem Management sofort im professionellen Lager, also wie vermarktet man sich und wie muss ich mich mit Bild-Zeitung unterhalten und wie mit FAZ und wie der Süddeutsche, das war im Vierteljahr für mich klar. Und das ist natürlich was ganz anderes als in der DDR. Da kannst du ja kaum, man, bis auf Heinz-Florian Oertel, die Ostdeutschen werden ihn kennen, einen der
Klar.
großen Moderatoren und sicherlich auch der Künstler, der Sportkünstler in der Moderation. Das waren so Persona non grata für uns.
Und wenn du jetzt so an die Zeit denkst des Übergangs, also wo du dann eher so in der ganzen, also du hast ja auch Publizistik studiert in Rostock, ne? Und dann hast du dir auch relativ schnell in dieser ganzen Medienlandschaft Fuß gefasst, würdest du sagen, also ich sehe das bei dir so, dass du da schon aber auch ein Talent dazu hattest. Du hast gerade gesagt, ihr wurdet da dann auch drin geschult im Kader, aber nicht jeder Sportler taugt jetzt danach zum Moderator oder zum Marketing-Experten, ne? Also würdest du sagen, dass das schon noch auch so ein großes Interesse von dir war?
Das war ein Zufall geschuldet ein bisschen. Ich bin der erste Gast gewesen in der Jugendsendung Pfiff mit Norbert
Ja,
König.
die kennen wir auch.
Ja, na klar.
Und da hat mir dann der damalige Chef gesagt, Thomas Rummele, Christian, also willst du nicht die Publizistik studieren? Das ist doch viel besser, du kannst das sprechen und so. Und das war wirklich dann eine Motivation. Und ich habe dann die Arbeit im ZDF, Wolf-Dieter Poschmann war damals mein Chef, auch wirklich gemocht. Aber dieser Wettbewerb, der dort in der Medienlandschaft herrscht, rau und nicht objektiv. Und das ist das, was mir dann auch keinen Spaß gemacht hat. Weil ich komme aus dem Sport, da gibt es kein Konjunktiv. Ne? Ja oder nein. Und das ist da in dieser Welt ein bisschen anders gewesen. Aber zu wissen, wie es funktioniert, wie du mit den Partnern sprichst, wie du in die Kamera schaust, wovor du stehst und was du trägst und sowas, das habe ich natürlich schon gelernt.
Ja, genau. Und wenn du dann so auf die zum Beispiel fahr, also wenn, es geht ja jetzt heute auch ein bisschen darum, wie dann dein Schritt oder deine Motivation entstanden ist, dich dann auch für Inklusion oder Parasport zu interessieren. Wie bist du da hingekommen?
Also da war der Hintergrund, ich war circa 3 Jahre schwer psychisch krank und war circa 100 Wochen in Psychiatrien. Und habe dann als ersten Einstieg durch Zufall die Chance gehabt, in die Paraleichtathletik in Mecklenburg-Vorpommern einzutreten, beim Verband für Behinderten- und Reha-Sport. Und habe gemerkt, wow, was für ein großes Feld, überhaupt noch nicht beackert. Mag ich ja immer, ich mache, glaube ich, nie Kopien, sondern ich mache immer irgendwie gern was Neues. Und habe das dann von 3 auf 8 Standorte erhöht. Das hat man dann nicht weitergeführt, weil ich zu engagiert war, wörtlich. Und dann habe ich gedacht, dann engagiere ich mich selbst und mache einen Verein. Und zwar mit dem Ansatz, dass es eben Zahlen gibt, die da heißen, schwerst erkrankt ca. 10%, allgemein erkrankt körperlich, geistig, seelisch 15% der Gesellschaft, 12 Millionen in Deutschland, große Gruppe. Keiner hat direkt was dagegen. Das ist ja auch gut. Also es gibt keine Parteien gegen Inklusion. Was
Naja.
ja meistens immer, wenn du irgendwas hast, ist ja irgendwas eine Gegenpartei oder sowas da. Ne? Dass nicht alle dafür sind, das ist, glaube ich, noch ein Gesprächsthema, dass man das fördert. Und dann habe ich aber festgestellt, dass dieses Agieren des jeden Einzelnen, psychisch Erkrankter, amputiert, transplantiert, blind und sowas, jeder hat seinen Präsidenten, Geschäftsführer, seinen Bereich, und jeder kämpft um sein Geld, um seine Rechtfertigung, seine Fördermittel. Und als ich dann die Szene dann so bewusster wahrgenommen habe, auch bei den Schwulen, Queeren und Lesben, wie die das gemeinsam gemacht haben, habe ich gesagt, warum machen wir nicht auch eine Allianz? Und tatsächlich hat die World Games, also die Weltmeisterschaften der geistigen und Mehrfachbehinderten letztes Jahr in Berlin, die hatten eine Allianz der Medien geschaffen, dass alle Medien über dieses große Ereignis der Special Olympics berichtet haben. Und ich fand dieses Wort so gut, Allianz. Und dann habe ich mit einzelnen Bereichen gesprochen, die sind natürlich nicht alle dafür, weil sie wollen ja paritätisch, sie wollen ja sehr monothematisch agieren. Aber wir stehen doch alle morgens auf, müssen die Kinder erziehen oder frühstücken, dann müssen wir arbeiten gehen, dann gehen wir trainieren, dann müssen wir irgendwie die Hausaufgaben machen, dann müssen wir Rechnungen schreiben. Also das Leben ist doch ganz viel. Und das ist doch eben nicht, wenn man nur mit Parasport zu tun hat. Ich
Richtig.
habe einen Essay machen lassen von einer guten Freundin, die eben sagt, dass es in keinem Sinfonieorchester in Deutschland einen behinderten Menschen gibt. Das kann nicht sein. Aber es ist eben rein so. Und Thomas Quasthoff, vielleicht bekannt ja, ein großer
Total.
Bariton, der war mein Wegbegleiter, der gesagt hat, versuche es, das ist ein Thema. Und so bin ich eben in diese Faszination hineingekommen, dass man etwas bewegen kann, Neues bewegen kann, aber vor allem auch wie im Zehnkampf, Dinge zu machen. Beim Kugelstoßen musst du stark und schwer und kräftig sein und danach Hochsprung, dünn und leicht und sowas. Eigentlich geht das ja gar nicht. Doch, es geht. Ja, und dadurch haben wir uns ja auch, Sophia, kennengelernt, dass man einfach im Austausch, in der Begegnung, dann sich vielleicht vernetzt und dann anderen weiter sagt, pass mal auf, hier sind Möglichkeiten. Und das ist so mein Weg.
Ich habe da mal eine Frage, und zwar, du hattest ja vorhin gesagt, du hast irgendwann festgestellt, wurde bei dir eine psychische Erkrankung festgestellt. Und du hattest auch gesagt, dass da du auch Stigmatisierungserfahrungen gemacht hast. War das mit Bestandteil auch, dich mal in diesem Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung auch zu bewegen? Oder hattest du das Interesse schon davor?
Also ich hatte nur einen Freund, der ein großes Reha-Technik-Unternehmen besaß und dadurch kannte ich eben Rollis und Amputierte und ich hatte ein bisschen Medizin studiert, das kannte ich schon ein bisschen. Aber ich bin ja nicht, also man hat ja nicht festgestellt, dass ich krank bin, sondern ich lag dann irgendwie auf dem Boden und die Feuerwehr kam, die Polizei kam und was ich will, alles reinkam und trug mich dann raus und schmeißte mich dann in die Geschlossene. Das war schon ein bisschen dramatisch. Das habe ich ich sag mal, in den 10er Jahren dreimal erleben müssen. Das war ziemlich schlimm. Davor allerdings, und darüber spreche ich wirklich immer gerne und werde auch so oft dazu gefragt, hatte ich 1993 am 15. Dezember einen Unfall, der mich halbseitig gelähmt hat. Ich hatte bis dahin 40 Stunden die Woche trainiert und auf einmal null. Und nach einem Vierteljahr hat auch mein bester Freund und Arzt gesagt, ich kann dir nicht mehr helfen, wir müssen jetzt mal zum Psychiater gehen. Und sind in St. Goar zu einem 78-jährigen Professor gegangen. Und der hat sich das dann, na, war natürlich vorbereitet und dann musste ich da ein bisschen was erzählen, muss habe ich ständig geheult. Und dann sagt er, Herr Schenk, ich empfehle Ihnen jetzt eins. Fangen Sie heute an, 50 Meter zu laufen. Und Sie werden morgen ganz bestimmt aufgrund ihres Engagements, ihrer Erfahrungswerte 60 Meter laufen und übermorgen vielleicht 70 Meter. Und wenn Sie dann bei 70 Meter sind, 2 Tage später, gucken Sie mal zurück und dann sehen Sie, Sie sind besser als vorgestern. Und das wird Ihnen Endorphine ausschütten. Und ich brauche Ihnen keine Tablette geben, sondern Sie können das alleine schaffen. Das nennt man eben positive Verstärkung. Wurde ich nicht ein einziges Mal gefragt in der Klinik, also ich war in 4 Kliniken. Das ist das, was ich versuche, den Menschen wiederzugeben, wenn sie viele, ich glaube, ich habe über 41% haben einmal im Jahr so melancholische Stimmungen in der Gesellschaft, die Menschen, dass man über diesen Weg sich selber auch helfen kann, etwas zu machen, was man sehr gut in Erinnerung hatte. Malen, zeichnen, Fahrradfahren oder was auch, und bei mir war es eben das Sportliche, ne? Und dieses sehe ich bei dieser großen Anzahl von denen, die zum Beispiel auch Selbstmord machen, wirklich als Chance, dass wir da retten können.
Ja, ich glaube, es geht da ja auch ganz viel ins Tun kommen, ne? Wieder ins Handeln zu kommen, sich wieder so ein bisschen selber zu spüren, selbstwirksam zu werden, auch wenn es
Aber das
wirklich
schaffst
nur
du alleine
minimal.
nicht.
Genau, das schaffst
Schaffst
du
du alleine
alleine
nicht
nicht.
alleine.
Und deshalb, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also man schafft es alleine nicht in der Depression, aber dass man dann eben, also ich finde es ja so toll, dass du da eben auch dann super oft drüber sprichst, hast ein Buch drüber geschrieben, und dass man dann eben einfach sagt, wir müssen damit raus, wir müssen darüber reden, mache ich ja auch. Und dass dann eben dadurch eine Sichtbarkeit entsteht und wir uns austauschen und dass oh, ganz häufig die Lösungsansätze ja sehr ähnlich sind, ne? Ins Tun kommen, sich treffen mit gesunden.
Aber Sophie, warum ist es eigentlich so, dass die Leute sich schämen, darüber zu sprechen? Ich verstehe
Ich
es wirklich
verstehe es
nicht.
auch nicht. Also ich glaube, das ist so ein, also bei mir war es schon so ein Stigma eine Zeit lang. Ich brauchte da eben einfach so einen Übergang. Und dann hat es aber irgendwann wie so ein Schalter umgesetzt und das hat es bei mir ja komplett ins Gegenteil umgekehrt. Ne? Ich weiß nicht, Carsten, wie es bei dir ist, aber und jetzt ist bei mir eben eigentlich da überhaupt kein Scham mehr. Und dann lebt sich's ja auch sehr einfach, also ungeniert.
Ich glaube, also so für mich, also bei mir, Christian, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich hatte mit 20 einen schweren Verkehrsunfall, 2 Wochen Koma, aufgewacht, zig Knochenbrüche, schweres Schädelhirntrauma, und eine gesetzliche Blindheit. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich so gut wie gar nichts sehen. Und was du so beschrieben hast mit den 50, 60 Metern, das war bei mir genauso. Und ich weiß aber, dass ich es nur deshalb geschafft habe, weil ich ein entsprechendes soziales Umfeld hatte. Also ich hab einen ganz, ganz tollen Freundeskreis. Die haben sich wirklich bemüht, für mich alles möglich zu machen. Familie, meine damalige Beziehung war eine Riesenunterstützung für mich in den ersten 4 Jahren. Da bin ich auch allen bis heute mein Leben lang unheimlich dankbar für, weil ich einfach weiß, ohne dieses Feedback, du bist trotzdem gut, wie du bist. Ja, auch wenn du jetzt eine sozusagen dir eine anteilig behinderte Identität zulegen musst, ja. Aber wir geben dir diese Unterstützung, wir geben dir diesen Halt und wir geben dir auch diese psychische Stabilität, Dinge, und da sind wir wieder, da finde ich so diese Parallele zu dem, was du mit Leistungssport gesagt hast. Du hast 19 Jahre trainiert, um einen Olympiasieg zu kreieren. Mhm. Wozu, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch ein Quäntchen Glück und der richtige Zeitpunkt gehörte. Ja. So, wenn ich mich jetzt angucke in meiner Identität als behinderter Mensch, ich trainiere jetzt seit 26 Jahren behindert sein.
Mhm. Schöne Metapher.
Ja, mhm. Und versuche immer irgendwo besser zu werden. Jetzt mittlerweile mit 46, ich merke, mein Körper macht auch nicht mehr so mit. Also so das Ganze, die größten Risiken wie früher gehe ich auch nicht mehr ein. Aber es ist auch für mich immer wieder ein Trainingsprozess. Und wenn, also mache viel Beratung und so weiter, das ist dann für mich wie ein Wettkampf. Mhm. Und manchmal habe ich die Leistung. Ja, manchmal kann ich die in dem Moment abrufen, manchmal aber auch eben nicht, und dann schlägt die Behinderung zu. Mhm. Ja, weil die zieht es dann nochmal dreimal runter. So. Ich weiß nicht, gebt das mal einen Raum, teilt doch mal gerne, was da bei euch resoniert.
Na, ich bin das ist eine Steilvorlage. Ne? Also dieses, auch hier ist es das Üben. Einige Menschen haben nicht die Kraft, genau. Kann ich das gar nicht verstehen, die das machen. Ich habe jetzt, mein großer Sohn hat mich beim ersten Mal gerettet. Also was Besseres kann ja gar nicht passieren, dass dein eigener Sohn dich rettet vom Tod. Mhm. Und dann einer der guten Freunde. Aber dann sind 80% weggesprungen. Mhm. Und ich habe es dann doch alleine gemacht. Plus, das muss ich nach wie vor sagen, das Klinikaufhalten, so schlimm wie das Essen da ist und auch so manchmal die Gespräche. Aber mit den Ärzten, mit den Patienten, habe ich mich endlich verstanden gefühlt. Endlich hat mal einer verstanden, was ich sage. Ja. Meine damalige Frau hat immer gesagt, du bist ja verrückt. Und hat mir nicht so sehr geholfen.
Ja.
Und das sind eben so Punkte, die sind wie alles im Leben ein Prozess des Lernens. Hm. Und dann ist es natürlich auch die Frage, mit welchem Umfang, mit welchem Umfeld man sich beschäftigt. Und einige haben eben 5000 Freunde und dann weniger, und ich hatte dann eben auch wenig Freunde und dann aber trotzdem noch weniger. Das ist irgendwie so, ne? Weil die Menschen damit nicht klarkommen. Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ja der Punkt, den du eben nochmal erwähnt hast, Carsten, dass das soziale Umfeld so wichtig ist. Also wenn wir bei Behinderung und Leistung sprechen wollen, dann ist das eben der entscheidende Punkt. Nicht die Ausbildung, nicht jetzt nur das Glück oder so, sondern wirklich auch, hast du ein unterstützendes Umfeld um dich rum. Das ist bei mir ja genauso, aber das konnte ja auch erst entstehen, als ich auch offen darüber gesprochen habe. Ne? Mhm. Und dann in dem Moment konnte ich auch mich in den Schoß dieses Umfelds mal fallen lassen, wenn es nötig sein sollte. Und jetzt ist es eben ein schönes Geben und Nehmen, aber das war eben auch so ein Weg. Und wenn ich da bei mir jetzt zeitlich hingucke, ich habe ja eine schleichende Erkrankung, dann würde ich denken, dass ich da jetzt noch nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen zwischen 5 und 10 Jahre Erfahrung, Lernreise hinter mir habe. Und da bin ich auch immer noch nicht am Ende. Da gibt es immer noch Teile in mir, wo dann plötzlich wieder irgendwas Verinnerlichtes hochkommt, irgendein blöder Glaubenssatz, den ich gerne ablegen würde. Aber das lässt sich dann ja hochrechnen und spiegelt ja auch das, was dann sozusagen in der Gesellschaft passiert. Ne? Mhm. Und weshalb wir dann eben bei Leistungen ganz oft eben sehr eigenartige Vorstellungen davon haben, was behinderte Menschen denn eigentlich in der Lage sind zu leisten und was nicht und wie sie im Beruf sind oder im Sport, und dass wir das eben nicht rausbekommen, wenn wir sie immer nur in vereinzelten Gruppen, in ihren, wir haben es vorhin angesprochen, in ihrem Verband, in ihrem Verein, in ihrem Stammtisch sehen oder dort eben nicht sehen, sondern eben nur, wenn wir diesen inklusiven Charakter mit einbeziehen, den du ja auch wirklich sehr unterstützt, Christian.
Mhm. Ich habe ja damals eine Athletin gehabt, die ist Tetraplegikerin und hatte eine Bestleistung von 12 Metern im Keulenwurf. Die hat aus dem Stuhl faktisch rückwärts eine Keule weggeworfen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du hast so viel Talent, du kannst eigentlich erst nach Paris schaffen, da müssen wir aber 20 Meter schaffen. Und haben uns hingesetzt und haben 19 verschiedene Punkte aufgeschrieben, wie wir sie von Greifswald nach Rostock bringen, neue Wohnung, weg von der Mutter, Selbstständigkeit. Und dann hat sie sich entwickelt und hat dieses Jahr fast die Norm geschafft. Also sie hat sich wirklich enorm in diesen 3,5 Jahren da gesteigert. Das war nie ein groß talentiertes Kind, ein Mädchen, also ich war, glaube ich, 26, Entschuldigung. Und hat aber durch Disziplin, durch Kontinuität, durch Rahmenbedingungen sich ihren Weg ermöglicht und vielleicht nächstes Jahr, in 4 Jahren in Kalifornien, Los Angeles, vielleicht ist sie dann dabei. Und wir dürfen immer nicht, weiß ich, ein Thomas Quasthoff oder ein Tan Chalar oder ein Felix Gliese oder das sind alles so eher so Ausnahmeerscheinungen, die im Bereich ihrer Behinderung Großartiges geleistet haben. Das ist ja nicht nur das ist Leistung, ne? Es ist eben auch die Alltagsleistung.
Genau.
Ja. Ich würde gerne nochmal einen Punkt von dir rausgreifen, Christian, den ich gemerkt habe, boah, da will ich unbedingt nochmal mit dir drüber sprechen. Du hattest gesagt, als du dann in die Klinik kamst und mit Patienten in Kontakt kamst, dann hast du dich endlich verstanden gefühlt. Da ploppte bei mir sofort, ich habe mich lange gegen die Behindertenselbsthilfe gewehrt. Ja, also war ein Einzelkämpfer, habe gesagt, okay, ich hatte jetzt diesen Unfall, aber ich bin ja nicht behindert. Also habe mein Studium ohne blindentechnische Ausbildung angefangen, habe mir das alles Autodidakt beigebracht, bin nicht in die sozusagen in die Selbsthilfe gegangen, habe mich dann zwar irgendwann im Behindertenrat also im Rat der behinderten Studierenden in Berlin ein bisschen engagiert, aber kam eigentlich erst 2014 wirklich dann in Kontakt mit der Selbsthilfe für blinde und sehbehinderte Menschen. Und mir ging es ganz genauso. Auf einmal war ich mit Leuten zusammen, die diesen Teil meiner Identität, meiner Persönlichkeit verstehen konnten. Und die mir an sich meine Geschichten erzählt haben. Wo ich so immer gedacht habe, wow, das ist eigentlich nur mein Problem, das ist mein, um es mal in diesen Kontext zu bringen, meine Leistungsminderung, ja, das hemmt mich, meine Leistungen zu bringen. Das ist ein Thema, was ich auf mich als Person bezogen hatte. Und auf einmal waren da völlig fremde Leute, die mir meine eigenen Geschichten erzählen aus ihrem Leben. Und das war eine unheimliche Befreiung, fand ich. Und das habe ich dann auch noch aber auch ein paar Jahre Paraleistungssport gemacht im Bogenschießenbereich. Und habe da dieselbe Erfahrung gemacht, dass dieser Umgang, egal welche Art von Behinderung, also als Rückgriff nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, warum machen wir eigentlich keine Allianz? Und da standen dann wirklich von rollstuhlfahrende Personen, mehrfach behinderte Personen, blind, sehbehindert und so weiter an einer Schießlinie, haben zusammen trainiert und man hat sich gegenseitig so wundervoll unterstützen können, nicht nur sozusagen technisch, sondern auch psychisch, dass das für mich ein unheimlicher Leistungsboost war. Ja, dieses sich, würde ich mal sagen, richtig zu fühlen.
Ja, weil ein bisschen ist doch die Thematik, dass wir alle für uns ein Lebensschema, eine Struktur, eine Formel finden, wie wir durch den Tag kommen. Ob nun vor dem Unfall oder nach dem Behind Unfall, sondern wir versuchen uns da so einzubringen. Das machen wir ja in der Regel mit uns selbst aus. Und dann kommen auf einmal Menschen mit hinzu, die haben eine ganz andere Vergangenheit in ihrem Leben, aber dasselbe Bild von Erkrankung oder eben Unfall und sowas. Und auf einmal hören wir differenzierte Betrachtungsweisen des Lebens mit demselben finalen oder mit derselben finalen Frage. Und das dann irgendwie so zu überdecken, dass dann die, oh ja, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Weil wir sind ja irgendwie kreativ im Denken und sowas, aber trotzdem ist ja dann so eine vorgelebte Geschichte von einem Menschen, der einem gegenüber sitzt, dann irgendwie plausibler und dann legt man seine Lebensstrategie dahin und das und dann die und dann überdeckt man das und dann stellt man das ja was anders, kann ich ja auch mal drüber nachdenken. Und das ist ja, was viele Menschen, die eben nicht wissen, was es eben heißt, blind zu sein oder amputiert zu sein oder was auch immer zu sein, wie sollen die das artikulieren?
Ja, genau.
Ja, und wie
Ja.
sollen die auch, kurz den Satz noch sagen darf, Sophie,
Klar.
wie sollen die dann auch überhaupt einschätzen, welche Leistung dahinter
Genau.
steckt?
Ja.
Ja, ja wieder
Genau
unsere
so.
Anfangsanekdote. Ja, also
Ja.
wie misst man eigentlich die Leistung von einer Person, wo ich mir die Lebensrealität gar nicht vorstellen kann?
Und da muss ich auch sagen, da habe ich wirklich, seit ich dann auch mich getraut habe, ich muss wirklich so sagen, mit Stock zu gehen, mich zu kennzeichnen etc., da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten drüber, habe ich diesbezüglich echt auch immer wieder im Alltag spannende Begegnungen, wo Leute wirklich zu mir sagen, ich hatte neulich so einen BVG-Schaffner zu mir gesagt, der war gerade auf dem Weg zu seiner nächsten Schicht, meinte, ich würde wirklich gern mal wissen, wie Sie so sehen. Da habe ich gesagt, naja, können uns ja mal zusammensetzen, so, ne? Und das ist, glaube ich, aber hochgebrochen das, was fehlt, ne? Wir brauchen eben, und Christian, dann können wir vielleicht ja auch mal ein bisschen dazu übergehen, zu deinem aktuellen Engagement mit All Inclusive in Rostock. Das ist ja genau das, wohin du ja auch strebst, ne? Dass man eben Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt, dass wir da eben eine Gemeinsamkeit schaffen und eine Sichtbarkeit schaffen, dass wir gemeinsam Dinge erleben und dann eben auch wirklich auf so eine ganz ungezwungene Weise diese Berührungsängste verlieren und eben gemeinsam was erleben. Ja, und in diesem Zusammenhalt, und das ist ja wirklich sehr vielseitig, das Festival in Rostock, ne? Du hast ja da Musik, Literatur, also alle möglichen kulturellen Angebote. Dann natürlich Sport ist ein großes Thema, aber auch so Alltagsaktivitäten oder eben Diskussionsrunden. Es ist ja Wahnsinn, was du da auch wieder in zehnkämpferischer Art auf die Bühne bringst, ja, und wirklich ja auch mit Ressourcen. Du musst ja da auch wirklich gucken, wo du da Sponsoren herkriegst und Engagement für die Tage und so. Das ist schon bewundernswert. Was motiviert dich da? Was treibt dich an?
Einfach die Erfahrung, dass wir 15% der Menschen, ich sag mal, zum Teil keine Teilhabe ermöglichen, weil wir nicht den Mut haben zu fragen oder anzubieten, weil es ist aus meiner Erfahrung relativ viel da an Angeboten. Und ich kann das jetzt wieder konkret von meiner Para-Leichtathletik-Trainerzeit sagen, als ich dann von 3 auf 8 Vereine das erhöht habe, fragte ich, wollt ihr es machen, ihr lieben Trainer? Ja, aber wir haben ja keine Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich mal zur deutschen Leichtathletik und sage ihm, da gibt es immer so Scheine, C, A, B und A, könnten wir bei den 140 Stunden, die wir für eine C-Trainer-Ausbildung machen, nicht 5 Stunden Paraleichtathletik machen? Dann sagen sie, was soll denn der Quatsch?
Ja.
Und das ist Alltag. Und das finde ich ja nicht lustig. Weil derjenige, der das auch mitgesagt hat, habe ich gesagt, nee, was wäre, wenn deine Tochter bei deinem nächsten Fahrradausflug stürzt und Unterschenkel verliert, dann soll sie die ganze Zeit bei dir auf dem Schoß sitzen oder was?
Ja, genau.
Und dann ist das, also das ist dieses wirklich mal zuhören und das ernsthaft zu betrachten. Das ist so schwierig. Ich habe bei diesem Festival eben den Gedankengang gehabt, weil ich viele, viele beeindruckende Menschen kennen darf, auch mit und ohne Beeinträchtigung, sie zu fragen, Mensch, wollen wir das nicht verbinden? Wollen wir nicht mal ein Konzert oder eine Malerei oder oder einen Sport oder sowas machen? Und da habe ich schnell Unterstützung bekommen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr hatten wir 22 Veranstaltungen, unter anderem auch das Thema E-Sports habe ich mit angeboten. Was viele junge Leute hier betreibt, das ist für Menschen mit Beeinträchtigung hervorragend. Und da gibt es Nationalmannschaften bzw. Weltteams. Und das hat man noch nie gemacht. Und das finde ich immer so erstaunlich. Oder wir haben in einem großen Einkaufszentrum einfach mal aufgezeigt, welche barrierefreien Möglichkeiten es gibt und was noch fehlt, was wir machen könnten in der Folge. Ne? Da wurde dann getanzt und gesungen und gebacken und weiß ich was alles gemacht. Das geht natürlich beim ersten, jetzt dritten Schritt, dritten Mal nicht so, dass da gleich Hunderttausende sind. Nee. Aber wir sind bestimmt schon mal um 500% gestiegen.
Wow.
Und jetzt ist für mich das auch der Erfahrung aus dem Unternehmerischen, aus der Kommunikation heraus spannend, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die es zur sozialen oder zur beruflichen Hygiene auch wünschen, dass Menschen mit Beeinträchtigung auf dem Arbeitsmarkt sind. Da gibt es auch direkt die sogenannten Back-Inklusionsfirmen. Ich habe dort das große Unternehmen AIDA gewonnen, die eben auf dem Gebiet viel für ihre Mitreisenden machen wollen. Mhm. Also ist da Interesse. Auf der anderen Seite habe ich gerade mit Sascha Walz sprechen dürfen im Bereich Tanz. Ich habe immer festgestellt, beim Tanzen wird am meisten gelacht, zumindest in Rostock.
Ja.
Und dann haben wir das immer gemacht und jetzt gibt es natürlich ganz viele, die mit dem Rollstuhl im Rollstuhl sitzen und tanzen. Und wir haben Sascha Walz mit einer der größten Tanzchoreografen, weiß ich sicherlich, der Welt.
Ja.
Und finden sowas gut. Und das ist halt dann doch auch der Ansatz, dass man über Persönlichkeiten dieses Thema nach oben treibt. Und ich final ist mein großes, großes Ziel und ich werde es irgendwann schaffen mit Omar Sai von Ziemlich Beste Freunde, der farbige Pfleger, dass der einfach mal sagt, wie bedeutsam das ist. Weil wenn der was sagen würde, würden das wirklich viele, viele hunderttausend Menschen verstehen. Wenn wir das sagen, dann werden das viele, viele 12 Leute verstehen oder 100 vielleicht, ne? Und das ist ja die Thematik, bringt es doch hin zum Normalen, zum Ergänzenden, zum Ermöglichen. Also es gibt ja so viele Begrifflichkeiten dafür, wie man Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringt und sie dadurch klüger werden. Einfach werteorientierter sind.
Ja, da ist auch ein wichtiger Punkt dabei, finde ich, dass du eben darauf guckst, wer welche Talente hat, ne? Und ich glaube, jeder, der mal in irgendeiner Maßnahme für Menschen mit Behinderung war, weiß, dass da eigentlich nicht nach den individuellen Talenten geguckt wird, sondern eher geguckt wird, wie machen wir aus dieser Gruppe XY jetzt Massageassistenten oder Röntgenassistenten oder eben, weiß ich nicht, IT-Fachspezialisten im Bereich bla bla bla. Und das kann es eben nicht sein. Und du guckst ja wirklich immer ganz genau hin und sagst, ja, hier, die kann irgendwie das und der ist irgendwie super im Weitsprung, also let's do this.
Genau.
Also meine Empfehlung vom Berufsförderungswerk in Halle, wo ich zur Berufserprobung 2000 war, war Empfehlung Telefonist,
Ja, schön.
weil ich so eine tolle Stimme habe. Ich habe mich dann doch fürs Wirtschaftsrechtsstudium entschieden. Aber ich wäre bestimmt auch ein ganz toller Telefonist geworden.
Das sage ich auch. Kommt ja auch an, wo, ne? Vielleicht Bundeskanzleramt.
Ist klar. Aber Christian, sehr, sehr spannend, weil auch du hast ja so wie Sophie und ich auch so diesen Übergang gehabt von Identität als gesunder Mensch, so möchte ich es jetzt mal nennen, oder Neudeutsch able, ja, hin zu ja, einer veränderten Fähigkeit oder Ability. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich mit deinen psychischen Thematiken auch in diesen Begriff Beeinträchtigung oder Behinderung mit eingliederst, dass du dich da so verstehst. Aber da ist ja trotzdem, du hast Stigmatisierung erlebt, du hast Leistungseinschränkungen erlebt und so weiter und so fort. Was kannst du aus deiner Erfahrung denn Leuten, die Berührungsängste haben, beziehungsweise die in Organisationen arbeiten und sich fragen, wie gehe ich den ersten Schritt in Richtung auch persönlicher Inklusion? Gibt es da irgendwas, was du denen an die Hand geben kannst?
Das ist zum Glück total einfach. Also wir müssen einfach Möglichkeiten schaffen, dass man gerne Kuchen isst oder gerne vegan, irgendwas, wo man sich trifft. Wir haben das jetzt mit dem Festival auch festgestellt, an Orte zu gehen, wo keiner ist und dann Inklusion zu rufen, kommt keiner. Keiner. Hast du aber ganz viele Menschen da, wie jetzt bei uns auf dem Uniplatz, dann 10.000, da kommen die von den Ständen gar nicht mehr weg. Und also müssen wir diesen ganz einfachen Schritt gehen, wie schaffe ich diese Gruppen? Ich muss diese bittere Erfahrung mitteilen, dass eine Bereitschaft in den großen Sozialeinrichtungen, mal statt rechts rum, links rum zu gehen, nicht erfolgt. Und ich finde das verwerflich. Ich muss das wirklich sagen, weil wir haben eine Verpflichtung auch gegenüber Menschen, ihnen Alternativen zu bieten und nicht sie wie so eine Mohrrübe da vorm Esel hinzuhängen und dann geh mal. Das ist jetzt ganz schön hart, aber ich bin auch so hart in dem Falle, weil es kann nicht sein, dass wir sagen, ja, wir machen was und dann erzählt man und dann am Ende passiert gar nichts. Und im Hintergrund, ja, wir haben ja schon so viel zu tun. Ja, dann soll sie doch gleich Nein sagen oder sagen, ich will diesen Job nicht mehr machen.
Ja,
Dafür
das
gibt
hat.
es wirklich so viele Menschen, die echt Hilfe brauchen
Ja,
oder
das.
auch eine Chance bekommen sollen. Gar nicht Hilfe, eine
Genau.
Chance bekommen.
Und man hat auch immer das Gefühl, es geht dann darum, dass Menschen, die irgendwie nicht scheinbar diese Transferleistung nicht machen können, über etwas sprechen, was sie selber nicht betrifft oder wo sie eben nicht das nachempfinden können und weniger mit den Menschen sprechen, die es wirklich betrifft oder diese involvieren, ne?
Ich bin ja immer so ein Verfechter von gemeinsamem Leben und Erleben. Ja, deshalb mag
Ich
ich ja
auch.
diesen inklusiven Sportansatz sehr, sehr gerne.
Ja.
Insbesondere unter dem Aspekt, viele Menschen sagen ja auch immer, ja, ich kenne ja auch niemanden, der oder die eine
Ja.
Behinderung hat.
Schlimm
Ja,
genug.
und jetzt ist, genau, und weil auf Arbeit findet man die Menschen meistens nicht, wenn man sich die Beschäftigungszahlen anguckt. Spannend ist aber, und das ist meine Erfahrung, man findet die ganz viel zum Beispiel in Sportvereinen. Weil das ist so, dieser Bereich Ehrenamt ist für ganz, ganz viele Menschen mit Behinderung die einzige Möglichkeit, in irgendeiner Form an arbeitsähnlichen, also für mich ist Ehrenamt übrigens Arbeit, deshalb möchte ich jetzt weiter über Arbeit sprechen, zu arbeiten, sich zu engagieren und großartige Dinge zu leisten. Ja, und von daher wäre mein Aufruf immer, wenn ihr Menschen mit Behinderung treffen wollt, ja, dann ab in die Vereine, ab ins Engagement und am besten noch in irgendwo hin, wo ihr selber noch Sport macht und das noch zusammen mit Menschen mit Behinderung. Es kennt's von so einigen Freunden von mir, so wenn man mal so bestimmte Sportsachen miteinander macht. Es ist als nicht behinderter Mensch nicht geil, gegen einen behinderten Menschen zu verlieren. Aber hey, das gehört im Leben einfach mit dazu.
Ja, ja, ich habe meinen Sohn neulich im
Entschuldigung, ich will mal kurz was dagegen halten. Nicht dagegen sein, um dagegen zu sein, sondern dagegen zu halten, weil mich das so sehr irritiert. Es gibt am 5. September immer diesen Tag, glaube ich, Protesttag der Inklusion durch die Aktion Mensch. Mhm. Wir haben 30.000 Menschen, die diese Beeinträchtigung körperlich, geistig, seelisch in Rostock betrifft. Zu diesem Protesttag ist ja auch ein bisschen ein doofes Wort, aber da kommen 50.
Ja, in Berlin 500.
Warum kommen da nicht mehr? Warum kommen da nicht? Die werden nicht zurückgehalten.
Nee. Ja, ich finde das auch extrem spannend. Also wir haben das Thema auch schon ganz oft angeschnitten, warum es so schwer ist, ein Ally, also eine Person zu werden, die sich mit anderen behinderten Menschen identifiziert oder zusammentut oder mit denen etwas gemeinsam machen will. Warum das vielen Menschen so schwer tut. Also dieses Argument, ich kenne ja keinen, das gilt nicht. Aber ich war auch am 5. Mai auf der Demo, da sind wir 500 Leute in Berlin, was für Berlin echt ein Trauermarsch ist. Ja. Und da kommen eben nur Menschen, die es betrifft, die verwandt sind oder die den Rollstuhl schieben, um das jetzt mal richtig blöd zu sagen, ja, oder jemanden begleiten. Und das kann es halt nicht sein. Ich gehe ja auch zu einer Demo gegen rechts oder gehe irgendwie zu MeToo-Geschichten. Ja, also ich gehe ja auch zu jeder Demo, wo ich dann politisch oder meiner Einstellung, Haltung her dahinter stehe. Ja, es muss ja niemand dahin gehen, der sagt, Behinderte finde ich blöd. Aber wie du richtig gesagt hast, Christian, wenn du Leute auf der Straße fragst, sagt keiner, nee, habe ich was dagegen. Aber es hat eben auch keiner was dafür. Und das ist das Problem, so dieses dafür. Und da eben irgendwo mal Hürden abzubauen, zu sagen, ey Leute, es kann irgendwie nicht sein.
Also ich würde da mal mit Aktion Mensch auch sprechen, die ich ein bisschen kenne. Und auch Uli Zern ist da ja so eines der Gesichter. Warum das eigentlich so ist.
Ja.
Ne? Warum diese große, starke Organisationsform da nicht mehr ermöglicht. Sie machen natürlich ganz viel, das ist ja Wahnsinn. Also das ist unglaublich, was da. Aber gerade bei so einem Protest, wo man es ja mal so mal auch mal Stärke zeigen kann, ne? Sitzen da bei uns, genau ähnlich wie bei euch, eine Minimalgruppe.
Ja.
Meine Hypothese dahinter ist, und da gehe ich nochmal zurück auf was du vorhin gesagt hast, Christian, wo du die Geschichte mit dem Mädchen und dem Fahrradfahren und so weiter erzählt hast, ja. Die Leute, die geht's in dem Moment erstmal nichts an, weil sie weder direkt noch indirekt betroffen sind. Ja, also das ist bei Themen wie politischen Themen und so weiter, also die Motivation entsteht ja meistens aus dem Selbstbezug. Ja, ich habe in irgendeiner Form über mich selbst oder über Menschen, die mir nahe sind, einen Bezug zu einem Thema. Und gerade so ein Protesttag, also ich mag den Begriff im Übrigen auch gar nicht, der lädt ja auch nicht ein.
Nee.
Ja, und wo ist da der Bezug zu mir als Person in meinem Umfeld? Also ich glaube, der Schlüssel ist halt wirklich, wir müssen viel, viel mehr Schnittpunkte schaffen, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen können. Ja, und auch sozusagen eine eigene Kultur entwickeln. Da bin ich zum Beispiel auch nicht so dieser Verfechter, das merke ich immer so, dass mich das unheimlich irritiert, wenn dann Leute so überpolitisch korrekt an mich herantreten. Ja, und mich letztendlich zu einem Politikum damit machen.
Oder als Token so einsetzen, deshalb lebe ich ganz oft, dass dann Leute einen so ein bisschen so vorschieben, weil sie dann irgendwie zeigen, dann, guck mal, wir sind hier aber super inklusiv, weil wir haben so eine Quotenbehinderte bei uns.
Ja, du, also ich mach dir ein kurzes Beispiel, ja. Mein ehemaliger Ausbilder hatte ein Problem für was ich in einem Workshop mache. Und ich ihn danach gefragt, sag mal, warum hast du mir das im Vorfeld nicht gesagt? Ja, habe ich. Ich sag so, dann hättest du vielleicht mal ein bisschen klarer werden müssen. Nee, ich hatte Angst, dass ich zum Diskriminierer werde. Also, ey, was ist los? Ich bin doch nicht meine Behinderung. Ja. Also da passt es nicht mit den, mit der Begegnung und Berührung, ja. Weil wenn ich zu vorsichtig an Leute rangehe und versuche politisch korrekt alles richtig zu machen, dann komme ich auch nicht in Kontakt. Nee. Und für mich ist Inklusion ein permanenter Konfliktprozess. Und Konflikt ist was Gutes.
Ja, oder auch Reibung einfach, ne?
Also ja, da ist ja Konflikt.
Genau. Spitzen, also ich meine, das muss auch nicht nur negativ sein, ne? Also es kann eben auch, kann ja auch positiv besetzt sein, so.
Na, für mich ist Konflikt
positiv. Ich habe eine Veranstaltung in Halle gehabt und da sagte mir eine Dame im Rollstuhl, ja, ich habe eben nicht den Mut, sie anzusprechen. Hm. Also, oder den Menschen anzusprechen, ne, aus meiner Situation heraus. Hm. Die Eltern natürlich viel weniger als die Jungen vielleicht, ne? Deshalb wollen wir von unserer Planung her für 12- bis 18-Jährige so eine Community für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung aufbauen, dass die einfach leben, ganz normal zusammen leben, so wie sich das gehört. Ne?
Ja.
Aber dieser eigene Mut auch aus dem Rollstuhl, aus der Transplantation heraus, jemanden anzusprechen, fehlt auch vielen. Ne? Mhm. Vielleicht ist da auch Klinik nicht ausreichend, ne? Dass sie dann so ein Selbstwertgefühl haben, dass sie sagen, ich bin's, guten Tag.
Ja.
Es ist ein Identitätsprozess. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es 10 Jahre gedauert, ehe ich wirklich dieses Wort Behinderung im Zusammenhang mit meinem Namen mal in den Mund genommen habe.
Ja, bei mir auch. Ja. Ja, und das führt ja dann, wenn wir wieder zu dem Leistungsaspekt zurückkommen, eben ganz oft auch dazu, dass wir dann eigentlich versuchen, wir kommen dann in so eine Überforderungsspirale, weil wir dann eigentlich versuchen, irgendwo mitzuspielen. Bei mir war es jedenfalls so, ich habe immer dafür gesorgt, dass keiner merkt, dass ich irgendwo eine weniger gute Leistung erbringe oder irgendwo noch länger dafür arbeiten muss. Habe lieber heimlich Überstunden geschoben, als dass irgendjemand merkt, dass ich länger brauche beim Lesen oder was auch immer. Und das kann es ja eben auch nicht sein, ne? Und da kommen wir dann ja irgendwo in diese Überforderung und kommen wir dann in dieses Paradigma zwischen Leistung versus Dosis, ne? Da können wir, glaube ich, auch alle drei ein Lied von singen.
Ja, spannend ist, dass du trotzdem noch diesen Leistungsbegriff so internalisiert hast. Da klang jetzt so ein Normal, ja, so unten drunter noch so mit. Ja. Und das Spannende ist ja wirklich diese Überforderung durch, neudeutsch sagt man cheaten, ja, du hast also gecheatet, ja, du hast Überstunden gemacht, heimlich. Mhm. Ihr habt das bei mir auch gemerkt, in meinem ersten Job Festanstellung, ich bin da rein mit einem völlig internalisierten Minderleistungsbild von mir selbst und habe mir den Arsch aufgerissen, weil ich gedacht habe, ich leiste weniger als die anderen. Durfte dann nach einem Jahr feststellen, dass die mich teilweise als Overperformer gesehen haben.
Ja.
Weil ich mehr geleistet habe als die. Ja. Und dadurch halt letztendlich die Leute auch noch beschämt habe, ja. Weil der Behinderte einfach ein bisschen, also mehr leistet dann als sie selber. Mhm. Ja? Weil ich natürlich der Meinung war, ich muss jetzt hier, um auf meine üblichen 80% Arbeitsleistung zu kommen, die gefordert sind von meinem Arbeitgeber, muss ich 150% geben. Und habe nicht verstanden, dass das eigentlich viel zu viel ist. Mhm. Ja, und da kam dann die permanente Überforderung. Und das war diese Wettkampfsituation halt.
Ja. Ja, und ich meine, das ist ja irgendwo die Idee, dass wenn wir Inklusion irgendwie richtig angehen wollen, sollte es eben idealerweise gar nicht mehr darum gehen, haben wir jetzt in Gruppe XY, dürfen wir da jetzt das und darf der da mit und die da mitmachen, sondern dass man eben einfach auch beruflich gar nicht mehr so großartig darüber nachdenken, es überdenken muss oder eben auch nicht zu verkomplizieren sollte. Ne? Und da ist eben einfach Offenheit, Transparenz und schon mal einfach, ja, Butter bei die Fische, wie wir im Norden sagen, ne?
Mein Kaffee ist übrigens alle. Ah.
Meine auch. Wie ist es bei dir, Christian?
Mein Kaffee ist auch alle. Ich glaube, wir sind fast am Ende.
Ja.
Ja, dann kleine Abschlussrunde.
Ja, gerne.
Und dann?
Ja, fällt dir noch was ein, Christian, was du loswerden willst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, da Aufruf an Menschen, die jetzt Lust haben, sich im Verein zu engagieren, da mitzuwirken? Hast du da einen kleinen Aufruf?
Also erstens, wir sagen bei uns im Verein, der noch ganz klein ist, vielleicht wird auch mal ein bisschen eine andere Struktur, wir sprechen nicht mehr von Inklusion, sondern wir sprechen von gemeinsam, weil wir feststellen, das ist für viele sympathischer und nicht so hart. Mit diesem Ableism ist, glaube ich, ein neues Wort, finde ich jetzt auch nicht so gelungen. Ich verstehe, was gemeint ist, aber das ist auch nicht so fröhlich. Wir haben jetzt den großen Schritt gewagt und nennen uns gemeinsam Welten bewegen, weil wir tatsächlich merken, es sind ganz schöne Kontinente, die da so existieren. Einige größer, einige kleiner und die aber sich wie so ein Karussell mal nicht zu drehen, sondern einfach sich zu bewegen. Das ist so unser Ansatz. Und dann kann man ja immer noch sagen, dass man sich nicht mag. Aber vielleicht mag man sich auch.
Ja.
Und diesen Ansatz, dass wir Begegnungen schaffen wollen, nicht unnatürlicher Art, sondern eigentlich gegebener Art, mit dem Verweis, kommt ihr doch auch aus der einen Ecke, wo ihr nie so rauskommt. Das ist so unser Wunsch. Ich glaube, das muss beachtet werden, auch unter dem Ansatz des Unternehmerischen. Man sollte alles jetzt nicht so auf die Fördermittelschiene schieben, sondern da gibt es genügend Unternehmen im Bereich Kommunikation, Mobilität, Orthopädietechnik, Ernährung, Textil. Die haben da alle Spaß dran.
Ja.
Und so wie ich das mit dem Tanzen vorhin gesagt habe, mit dem Lachen, vielleicht muss das Ganze auch ein bisschen freundlicher gesehen werden, weil dann habe ich ja auch, wenn ich einem etwas Freundlichem begegne, dann bin ich da ja auch gerne.
Klar.
Wenn ich in einem Zustand der Aggression oder Protest bin, dann bin ich doch gar nicht gerne. Also ich nicht.
Nee.
Und das ist irgendwie so ganz noch normal. Und diesen Wunsch haben wir eigentlich, dass wir durch Begegnung die vielen Dinge, die da sind, zu vernetzen und sich dann auch zu verstehen und dann vielleicht daraus zu lernen und anderen das auch zu sagen.
Ja.
Und begegnen, vernetzen, mit weitersagen, das ist so mein
Ja.
Wunsch.
Wir packen natürlich auch alle Infos zum Festival, zum Verein und zu dir in die Shownotes, ne? Und dann kann man sich ja auch gerne wahrscheinlich melden bei euch, oder?
Jederzeit, jederzeit. Da macht's. Den
Carsten.
Anruf beantwortet alles.
Ja. Carsten.
Ja, ey, Christian, war ganz toll, dich hier kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir uns auch zeitnah dann mal persönlich begegnen und über Leistungssport und Parasport sprechen. Und mir geht die ganze Zeit so ein Songtitel von Clinton Fearon durch den Kopf. Und der singt so schön, Your best is the best.
Dachte,
Ja.
das hätte die mit den vielen langen Haaren immer
Tina
gesungen.
Turner, meinst
Ja,
du?
Turner.
It's
Simply the
simply the
best. You're
best.
simply the best.
Okay.
Ah, schön.
Ja.
Schönes
Es
Schlusswort.
war mir auch eine Freude und ich glaube, es ist sinnvoll, darüber viel zu sprechen. Ja.
Absolut. Vielen, vielen Dank
Danke
für
dafür.
deine Zeit.
Mach's gut, Christian.
Schönen Tag
Ja,
noch.
schön.
Ciao.
Ciao. Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß!
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.